SRF 1.
Uhr, Schweizer Radio, willkommen zum Rendezvous. Aufatmen bei der Axpo. Der Energiekonzern macht wieder Gewinn und will das Ackerbau W. Betznau auf keinen Fall abschalten. No Billag. Weltweit einmalig stimmen wir über den medialen Service Public ab. Wie sieht's eigentlich mit dem Service Public in Europa und den USA aus? Ja zur Abtreibung. Irland bewegt sich nach Jahrhunderten. Und Menschenhandel. Ein kaum sichtbares, aber großes Thema in Europa und auch bei uns. Die Frau, die an vorderster Front dagegen kämpft, ist bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU soll es eine Übergangsphase geben und diese soll maximal bis Ende 2020 dauern. Das sagt EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Während der Übergangszeit müsse Großbritannien alle Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion einhalten. Auch neue Entscheidungen und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sollen weiter für Großbritannien gelten. Das Land werde aber keine Mitsprache in den europäischen Institutionen mehr haben, so Barnier. Großbritannien tritt im Frühjahr 2019 aus der EU aus. Der Fahrdienstvermittler Uber muss in der Europäischen Union auf den Dienst Uber Pop verzichten. Fahrten, bei denen Privatleute Personen befördern, sind nicht erlaubt. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Er findet, Uber sei rechtlich klassischen Taxidiensten gleichgestellt. Uber hat den Dienst Uber Pop in Europa bereits fast überall gestoppt. Aktuell arbeitet das Unternehmen vor allem mit Fahrern, die eine Taxilizenz haben. Das zu Ende gehende Jahr war für die Versicherungsbranche eines der teuersten überhaupt. Auf 136 Milliarden US-Dollar schätzt der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re die versicherten Schäden. Vor allem die Wirbelsturmserie in der zweiten Jahreshälfte in den USA und der Karibik schlägt für die Versicherer zu Buche. Das sei der dritthöchste Wert seit Beginn der Erhebungen, teilte Swiss Re mit. Im St. gallischen Degersheim hat die Polizei einen Mann verhaftet, der illegal Waffen nach Österreich verkauft haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei rund 280 Waffen, große Mengen Munition und 1,3 Millionen Franken Bargeld. Der 61-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Verdachts der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Bei Luftangriffen auf eine Ortschaft im Nordwesten von Syrien sollen in der Nacht 19 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien weitermeldet, seien die Angriffe von Flugzeugen der syrischen oder russischen Streitkräfte geflogen worden. Die angegriffene Ortschaft in der Provinz Idlib werde von Rebellen kontrolliert. Die Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen. In Brasilien hat die Generalstaatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen einen früheren Mitarbeiter der Tessiner Bank BSI. Dem Mann wird Geldwäscherei vorgeworfen im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen beim Konzern Petrobras. Laut der Generalstaatsanwaltschaft wusste der Ex-BSI-Banker, dass es sich um Bestechungsgeld handelte. Er habe die illegale Transaktion im Umfang von 22 Millionen Franken mit falschen Informationen gegenüber der Bank verschleiert. Die UNO-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte in Burma darf das Land nicht wie geplant im Januar besuchen. Die burmesische Regierung habe für Yang Hi-Hi ein Einreiseverbot ausgesprochen, das für die restliche Dauer ihrer Amtszeit gelte. Das teilt das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte mit. Die Berichterstatterin hätte die Lage der Menschenrechte in der Provinz Rakhine untersuchen sollen, darunter auch mögliche Misshandlungen der muslimischen Minderheit der Rohingya. Ob russische Behindertensportler von den Paralympischen Winterspielen in Südkorea ausgeschlossen werden, Das wird das Internationale Paralympische Komitee IPC Ende Januar entscheiden. Das IPC erklärte zugleich, die Sperre des Paralympischen Komitees von Russland werde vorläufig aufrechterhalten. Im Wallis sind in diesem Jahr so wenig Trauben geerntet worden wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Insgesamt zählte der Kanton nach der Weinlese knapp 33 Millionen Kilogramm Trauben, 30% weniger als der Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Grund für den Einbruch seien die Frostperioden im Frühling, teilt der Kanton Wallis mit. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen bleibt es im Flachland meist bewölkt, dazwischen gibt es einige Aufhellungen. In den Bergen ist es ziemlich sonnig, die Höchstwerte liegen um 4 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei 6 Grad.
3 magere Jahre. In Zahlen 3 Milliarden Franken Verlust. Das war die Bilanz des Stromkonzerns Axpo bis jetzt. Und jetzt? Aufatmen, zumindest fürs Erste. Die Geschäftszahlen im letzten Geschäftsjahr, erstmals sind es wieder im Plus, mit 310 Millionen Franken. Allerdings mehr als ein Silberstreifen am Horizont ist das nicht. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Im Ausland top, im Inland flop. Axpo-Chef Andrew Wallo blickt mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Geschäftsjahr.
Das ist verkürzt absolut richtig. Wir können uns über ein Unternehmensergebnis von 310 Millionen Schweizer Franken freuen. Dies dank guter operativer Leistung und vor allem eben von Ergebnisbeiträgen in Europa, die substanziell sind. Und leider müssen wir auch festhalten, dass eben die Erträge im Schweizer Geschäft ungenügend sind.
Im Inland ist insbesondere die Kernkraft auch weiterhin eine grosse und vor allem kostspielige Baustelle. Das AKW Beznau 1 steht inzwischen seit über 1000 Tagen außerplanmässig still. Und jeder Tag kostet die Axpo 300'000 Franken. Zudem war auch das viel leistungsfähigere Werk Leibstadt während mehrerer Monate vom Netz. Hier beträgt der Verlust 500'000 Franken pro Tag. So summieren sich die Verluste im Zusammenhang mit dem Stillstand der beiden Kernkraftwerke allein im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 400 Millionen Franken.
Das schmerzt sehr. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir sowohl für Beznau den Sicherheitsnachweis erbracht haben. Es liegt jetzt an der Aufsichtsbehörde, dies zu prüfen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir Ende Februar 2018 im Netz sein werden. Und dasselbe gilt für Leibstadt. Aber stimmt absolut, das sind definitiv nicht Zustände, die uns glücklich machen.
Trotzdem ist Axpo-Chef Andrew Wallo von der Kernkraft überzeugt. Beznau 1 abschalten, kommt für ihn deshalb nicht in Frage.
Die Kernkraft hat nach wie vor eine wichtige Bedeutung für die Versorgungssicherheit der Schweiz. Denken Sie daran, in einem kalten Januartag sind bis zu 70% unseres Stromverbrauchs in der Schweiz werden von Schweizer Kernkraftwerken erzeugt. Also von dort her, auch in der Energiestrategie des Bundesrates geht man davon aus, dass die Kernkraftwerke, solange sie sicher sind, auch betrieben werden können. Und dieser Meinung schließen wir uns definitiv an.
Für die Axpo bildet die schweizerische Kernkraft also auch in Zukunft das Rückgrat der Stromversorgung, gerade in den kritischen Wintermonaten. Das zweite Sorgenkind für die Axpo ist der Strompreis. Den kann das Unternehmen nicht beeinflussen, muss aber damit umgehen. In den letzten Jahren war der Preis rekordtief. Inzwischen sind die Aussichten allerdings besser. Die Preise an der wichtigen Strombörse in Leipzig ziehen in den kommenden Jahren wieder an. Aber weil Stromverträge langfristig abgeschlossen werden, wird die Axpo frühestens ab 2019 von den höheren Preisen profitieren können.
Das ist tatsächlich so. Wir sichern unsere Produktion bis zu 3 Jahre im Voraus, sowohl mit dem Strompreis wie auch mit dem Währungskurs ab. Das heißt, wir werden in den nächsten 2 Jahren noch tiefere Erlöse bei uns in der Bilanz sehen. Die nächsten 2 Jahre werden tatsächlich anspruchsvoll, aber ich bin überzeugt, dass dann ab 1920er Jahren, dass wir dort wieder höhere Notierungen sehen.
Unter dem Strich bedeutet das für die Kantone als Aktionäre der Axpo, auch dieses Jahr müssen sie auf eine Dividende verzichten. Und angesichts der Aussichten ist fraglich, ob sich in den kommenden Jahren daran etwas ändert.
Im Rendezvous geht es gleich ums Radiomachen. Zuerst im Ausland.
Volle Information zur vollen Stunde. Ö3 Nachrichten. Es ist 11 Uhr.
Radio One. Where it begins. Radio 1.
Großbritannien hat die BBC, Italien die RAI, Deutschland die ARD. Wie sieht medialer Service Public in Europa aus und wie viel davon gibt es in den USA? Ein Hintergrund vor der Abstimmung über Schweizer Radio und Fernsehen. Und wo gebetet wird statt geplaudert. Besuch bei Radio Maria, einem Radio der anderen Art in der Schweiz. Wie wollen wir informiert werden? Was sind uns nationale Medien, die ein ganzes Land repräsentieren, wert? Darüber stimmen wir im März ab mit der sogenannten No-Billag-Initiative oder, wie sie offiziell heißt, der Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Heute schauen wir in andere Länder, auf andere Kontinente und ihr Mediensystem. Zuerst in die USA. Dort kämpft vor allem die Politik um den Medienmarkt. Rechts gegen links. In der Mitte gibt es wenig, denn es gibt fast keinen öffentlich unterstützten Journalismus, keinen Service Public. Ruth Wittwer.
Welcome to Hannity. Tonight, breaking new information and more smoking gun evidence about Special Counsel Robert Mueller's corrupt and extremely biased team of liberal political crusaders.
Das ist Sean Hannity, Moderator des konservativen Senders Fox News und bekennender Trump-Freund. Das Konzept seiner Sendung, den Präsidenten verteidigen und dessen Kritiker attackieren. Aber die progressiven Medien kontern, etwa die Fernsehikone der Linken Rachel Maddow, Aushängeschild des Senders MSNBC. Sie liefert sich jeden Tag abends um 9 ein Quotenrennen mit Hannity, der meistens über 3 Millionen Zuschauer hat. Den atemlosen Wortschwall beherrscht Maddow so gut wie ihr Kollege auf der rechten Seite.
That weird Flynn nuclear deal appears to have been about Russian sanctions. The secret Ukraine peace deal cooked up by Trump's personal lawyer and a Russian guy? What Vice President Mike Pence lied to the American public about? Sanctions.
Zwischen links und rechts versuchen Medien in der Mitte, etwa CNN oder die New York Times, objektiv zu berichten. Doch das amerikanische Mediensystem kennt kein wirklich ausgewogenes Angebot. Die Medien müssen sich selber finanzieren. Alle kämpfen mit harten Bandagen um ein Stück des Kuchens. Gerade bei den links- oder rechts ausgerichteten Sendern wird die Botschaft dann oft vereinfacht. Dabei gab es in den USA ein Übereinkommen, das seit 1949 zur ausgewogenen Berichterstattung verpflichtete, die Fairness-Doktrin. Wie kaum ein anderer stand der legendäre CBS-Moderator Walter Cronkite für die Einhaltung dieser Doktrin. Jahrzehntelang war er der Inbegriff für Faktentreue und Neutralität.
From Dallas, Texas, the Flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Die Fairness-Doktrin sollte 1987 als Gesetz verankert werden. Doch der damalige Präsident Ronald Reagan verhinderte mit seinem Veto, dass aus der Doktrin ein Gesetz wurde. Deshalb ist heute in Amerika niemand mehr zur sachgerechten Berichterstattung verpflichtet, in der alle Seiten zu Wort kommen. Es gibt auch kein staatliches oder mit Gebühren finanziertes Medium. Aber ein paar Service-Public-ähnliche Sender gibt es. Sie haben eine hörbar andere Tonalität, wie das Fernsehen PBS.
Good evening, I'm Judy Woodruff. On the NewsHour tonight, Republicans on the verge of a tax cut agreement. Then Secretary of State Rex Tillerson urges unity in the global response to North Korea's nuclear threat.
Der Public Broadcasting Service erreicht mit seiner Hauptsendung rund 1 Million Amerikaner. PBS und die Radiosender von NPR, National Public Radio, erhalten zwar einen kleinen Zustupf aus einem Fonds der Bundesregierung. Doch Präsident Trump will den Fondsbeitrag auslaufen lassen, weil diese Sender zu links seien. PBS und NPR finanzieren sich hauptsächlich durch Sponsoring und Spenden. Um das Budget von rund 200 Millionen Dollar zusammenzubringen, rufen die Moderatoren von NPR regelmäßig am Radio zu Spenden auf. Aber auch mit diesen Spendenaktionen wird es für NPR immer schwieriger, das benötigte Geld für den Senderbetrieb zusammenzubringen.
Ruth Wittwer. Aus den USA zurück nach Europa. Hier zeigt sich eine ganz andere Medienlandschaft. Die BBC steht für Großbritannien, die ARD für Deutschland, RAI für Italien oder der ORF für Österreich. In Europa hat fast jedes Land seinen medialen Service Public. Die Schweiz hat die SRG, einen privaten Verein, der im Wesentlichen über Gebühren finanziert wird. Eine Abstimmung, wie Sie in der Schweiz ansteht, gab es in Europa noch nie. Doch auch im Ausland hat der Service Public einen schwereren Stand als früher. Wie organisieren andere europäische Länder ihren öffentlichen Rundfunk? Und wie gehen sie mit der Kritik um? Rahel Walser.
210 Euro pro Jahr in Deutschland, 90 Euro in Italien, 8 Euro in Albanien. Wie hoch die Rundfunkgebühren sind, variiert in Europa je nach Land. Im Durchschnitt sind es 130 Euro. Die Art und Weise, wie die Gebühren eingezogen werden, ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Deutschland oder bald auch die Schweiz setzen auf eine Haushaltsabgabe. Aber
diese Haushaltsabgabe ist sicher nicht das einzige Modell.
So Manuel Pupis, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg. Finnland zum Beispiel kennt als bisher einziges Land eine individuelle und zweckgebundene Steuer.
Jede erwachsene Person, genauso jede Firma, muss in Abhängigkeit ihres Einkommens zahlen bis zu einem bestimmten Maximalbetrag.
Der Maximalbetrag liegt bei 143 Euro. Es gibt auch Länder, welche den Rundfunk direkt über den Staatshaushalt finanzieren, also über die allgemeinen Steuern. Belgien oder die Niederlande zum Beispiel.
Die Erfahrungen damit sind nicht nur positiv. Es eröffnet halt einfach die Möglichkeit für ein Parlament und die Regierung, immer wieder zu sagen, wir waren vielleicht mit der Leistung nicht zufrieden und jetzt wird man in der Budgetdebatte im Herbst dann abgestraft und bekommt nächstes Jahr weniger Geld. Also die Gefahr parteipolitischer Einflussnahme steigt mit einer Finanzierung aus den Steuermitteln.
Welches die beste oder sinnvollste Art ist, Rundfunkgebühren zu erheben, ist in vielen Ländern Europas momentan Gegenstand intensiver Debatten. Schweden überlegt, ebenfalls das finnische Modell einer individuellen Kopfsteuer zu übernehmen. Österreich erwägt einen Wechsel von der Geräte- zur Haushaltsabgabe. Italien hat entschieden, die Gebühr neu über die Stromrechnung einzuziehen, damit sich die Italienerinnen und Italiener nicht mehr davor drücken können, die Rundfunkgebühr zu bezahlen. Über die Art und die Höhe der Rundfunkgebühren wird also verhandelt. Die Gebühr an sich ist aber nur ein Grund, weshalb die klassischen Radio- und Fernsehanstalten in ganz Europa unter Druck stehen. Der andere Grund ist der Online-Bereich, sagt Kommunikationswissenschaftler Manuel Pupis. Früher waren öffentlicher Rundfunk und private Presse noch zwei völlig getrennte Felder. Doch heute nutzen beide den gleichen Kanal, eben das Internet. Rundfunk und Presse wurden zu Konkurrenten.
Diesen Grundkonflikt zwischen Verlegern und öffentlichem Rundfunk, wer soll was tun, wer bekommt welche Einnahmen, kann die Presse so noch überleben, wenn der öffentliche Rundfunk online ist, den haben wir in ganz vielen Ländern in Europa.
Der Konflikt mit den Zeitungsverlegern tobte in Deutschland besonders heftig. Nun aber zeichne sich eine Entspannung ab, so Manuel Pupis, denn
das ZDF hat sein Online-Angebot massiv umgestellt. Wenn man sich das heute anschaut, sieht das eigentlich aus wie eine große Mediathek oder ein öffentlich-rechtliches Netflix, wo man vor allem die Videobeiträge im Vordergrund hat und weniger Text.
ZDF hat sich also ein Stück weit aus dem Online-Bereich zurückgezogen. Ein weiterer Ansatz, um den Konflikt zu entschärfen, sei, dass neue Online-Angebote von Service Public Medien nur unter bestimmten Bedingungen zugelassen würden.
Für neue Angebote muss ein sogenannter Public Value Test durchgeführt werden. Schafft so ein neues Angebot wirklich einen öffentlichen Wert für die Gesellschaft? Und erst nach so einem Test darf dann quasi ein neues Angebot zugelassen werden.
Deutschland, aber auch Großbritannien oder Irland kennen solche Tests und konnten damit den Konflikt mit den Verlegern entschärfen. Diese Tests brächten jedoch viel Bürokratie und seien deshalb nicht unbedingt die beste Lösung, so Pupis. Für die Zukunft des medialen Service Public in ganz Europa sei es letztlich am wichtigsten, dass die medienpolitische Debatte geführt werde. Transparenz, Rechenschaft und Einbezug des Publikums – damit könne der Service Public seine Legitimation wieder stärken.
Sie hören Rendezvous, es ist 11:11. Wenn eine Frau unerwartet schwanger wird und das Kind nicht will, hat sie in Irland heute wenig Spielraum. Abtreibung ist in Irland nur in ganz seltenen Ausnahmefällen erlaubt. Das soll jetzt ändern. Ein irischer Parlamentsausschuss empfiehlt heute, dass dieses Abtreibungsverbot abgeschafft wird. Frage an unseren Korrespondenten Martin Aliot: Wem würde dieses Verbot, dieses Abtreibungsverbot, die Abschaffung, wem würde das helfen?
Am direktesten jenen 3.200 Irinnen, die letztes Jahr nachweislich in Großbritannien ihre Schwangerschaft abgebrochen haben, die also mit dem Boot oder dem Flugzeug außer Landes diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen mussten oder wollten. Überdies neuerdings auch jenen Frauen in Irland, die illegal über das Internet Abtreibungstabletten bestellen und dann, wenn etwas schief ginge, keine ärztliche Fürsorge haben.
Was schlagen die Parlamentarier denn genau vor?
Es geht um einen Verfassungsparagrafen, der 1983 per Volksabstimmung in der Verfassung verankert wurde, in dem das Leben der Mutter und das Leben des ungeborenen Kindes gleichwertig erklärt wird und der Staat sich verpflichtet, das ungeborene Leben nach bestem Wissen und Gewissen zu schützen. Diese Ambivalenz, diese Zweideutigkeit, diese Gleichstellung des Lebensrechts hat seither immer wieder Härtefälle aufgeworfen, die dann im Gericht bewältigt werden mussten. Und jetzt empfiehlt dieser Ausschuss, diesen Paragraphen ersatzlos aus der Verfassung zu entfernen. Darüber soll es in der ersten Jahreshälfte 2018 eine Volksabstimmung geben. Und wir wissen noch nicht, ob der Staat den Empfehlungen genau folgt, aber der Ausschuss empfiehlt dem Volk, die Umrisse einer Gesetzgebung vorzulegen, gleichzeitig damit die Stimmbürger wissen, worüber sie denn entscheiden. Und in dieser Gesetzgebung soll, gemäß dem Ausschuss, der Zugang zur Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche frei sein.
Wie groß sind denn die Aussichten, dass Irland wirklich Abtreibung zulässt?
Ich glaube, Meinungsumfragen deuten auch sehr stark in diese Richtung, dass der umstrittene Paragraph in der Volksabstimmung aus der Verfassung entfernt wird. Offen ist eigentlich nur noch, eben welche Grundzüge der Gesetzgebung die Regierung vorschlagen wird, ob das wirklich die Freigabe bis zur 12. Woche sein wird. Das werden wir im Januar erfahren. Aber die Entkriminalisierung der Abtreibung wird stattfinden.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Welches Signal würde Irland mit dieser Neuerung setzen?
Ich glaube, das Abtreibungsverbot ist das letzte Totem, der letzte Rest eines doch eher verstockten Irlands. Was auffällig war, ist, dass die Politiker und Politikerinnen in diesem Parlamentsausschuss und vorher in einem Bürgerforum haben im Verlauf der Beratungen ihre Meinung geändert aufgrund dessen, was sie gehört hatten. Und das ist neu. Das Dogma ist raus aus dieser Diskussion. Die letzten 30 Jahre wurde nur über Gynäkologie oder Theologie gesprochen. Jetzt wird erstmals die Befindlichkeit der schwangeren Frau mit berücksichtigt.
Zum Schluss noch ganz kurz, was denken Sie, woher kommt dieser Gesinnungswandel?
Der Autoritätszerfall der katholischen Kirche ist natürlich ein wichtiger, ein ausschlaggebender Grund, aber die irische Gesellschaft ist in diesen 30 Jahren auch weit bunter und offener geworden, sei es aufgrund von Einwanderern, sei es aufgrund von Rückwanderern, also irischen Emigranten, die zurückkamen, aber auch, ich glaube, aufgrund des gewachsenen Wohlstandes sieht man die Welt, die Gesellschaft, das Individuum offener und liberaler als vor 30 Jahren.
Danke für die Einschätzungen, Martin Aliot. Rosenkranz statt Hörerwünsche, Gottesdienst statt Livekonzert.
Radio Maria.
Das katholische Radio für Sie.
Das katholische Radio sendet in 59 Ländern und seit 7 Jahren auch bei uns in der Schweiz. In dieser vorweihnachtlichen Zeit wollten wir wissen, was will Radio Maria und wer arbeitet da beim einzigen Sender in der Schweiz mit einer eigenen kleinen Kirche? Ivan Santoro hat Radio Maria besucht im Industriequartier von Adliswil bei Zürich.
Es ist 12 Uhr mittags. Wo bei anderen Radios die Nachrichten-Jingles angespielt werden, ertönt bei Radio Maria Glockengeläut und dann wird gebetet. Am Mikrofon ist die 27-jährige Laura Jakober. Sie betet zusammen mit einem Pfarrer das Ave Maria.
Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Wirklich bei der Gottesmutter ist Laura Jakober beim Beten aber nicht.
Mir gelingt es nicht so gut.
Denn in erster Linie ist sie nicht Vorbeterin, sondern Moderatorin.
Es sind so viele Dinge, die ich im Blick haben muss mit den Ausschlägen und wann kommt der nächste Jingle und ist irgendwo ein Fader programmiert, der denn jetzt gerade losspickt und das hat Priorität, weil die Technik muss stimmen.
Die Technik fordert sie heraus. Die junge Zürcherin war vorher bei einem Privatfernsehen. Den Journalismus vermisse sie aber nicht. Das christliche Umfeld entspreche ihr eher, sagt Laura Jakober und nimmt es auch in Kauf, dass sie einige wenige wegen ihres Jobs belächeln. Allerdings die meisten nur, bis sie zum ersten Mal im Studio gewesen seien.
Lustigerweise ist immer irgendwie die Vorstellung da, auch von Gästen, die wir hier haben, dass das irgendwie Radio ist wahrscheinlich in einem Raum, ein Mikrofon in einem Keller.
Und so ist es wirklich nicht. Denn Radio Maria verfügt über mehrere moderne Studios in diesem Allzweckbau im Adliswiler Industriequartier. Und doch wähnt man sich eher in einer Kirche, denn es duftet in allen Räumen nach Kerzen. An den Wänden hängen Heiligenbilder und Kruzifixe. Maria-Statuen stehen herum. Alles Geschenke, sagt André Jakober, Radio Maria-Geschäftsführer. Er bleibt stolz vor einer Foto stehen, die Papst Franziskus zeigt.
Ich war treffen, wo alle Radio Maria-Stationen haben Audienz beim Papst hatten.
Jakober geht weiter und zeigt die Radiokapelle. Die eigene Kapelle gehöre zum Standard von allen 59 Radio Maria-Sendern auf der ganzen Welt. Hier wird zweimal wöchentlich die Messe gelesen und live im Radio übertragen. Meistens macht dies Pfarrer Thomas Rellstab, Programmdirektor von Radio Maria. Dem Pfarrer macht das Radiomachen nicht nur Spaß. Er weiß auch, dass er mit der Radiomesse viel mehr Menschen erreicht als mit einem gewöhnlichen Gottesdienst.
Man kann Radio im Auto hören, man kann Radio zu Hause hören, in jedem Zimmer zu Hause. Und das hilft den Leuten natürlich einfach wieder einen Kontakt mit dem Himmel, mit dem Herrn aufzubauen.
Modernes Missionieren, das ist dann auch das Ziel von Radio Maria. Das Evangelium soll in der ganzen Schweiz verbreitet werden, heißt es dann auch im Leitbild. Aber es wird nicht nur gebetet auf dem Sender, es gibt auch Gespräche, Musik und eine Kochsendung. Rund 59.000 Hörerinnen und Hörer zählt Radio Maria, laut eigenen Angaben. Offizielle Zahlen gibt es nicht. 10 Festangestellte arbeiten beim frommen Sender, dazu kommen rund 40 Ehrenamtliche. Radio Maria finanziert sich ausschließlich über Spenden. Geld von der katholischen Kirche gibt es keines. Dafür sei das Radio freier. So kommen nicht nur katholische Geistliche zu Wort, sondern auch reformierte Theologen, viele aus Freikirchen. Man sei ökumenisch offen, sagt Rellstab. Aber
wir machen ganz bewusst eine Trennung, was alles zu extrem auf der rechten Seite und zu extrem auf der liberalen Seite ist. Das, was nicht wirklich Jesus fördert, was kirchenpolitisch ist, das wollen wir eigentlich nicht auf dem Sender. Das will ich nicht. Da habe ich die Verantwortung und da sage ich, das schneide ich ab.
So kriegt die erzkonservative katholische Pius-Bruderschaft bei Radio Maria keinen Sendeplatz. Reformkatholiken, welche vom offiziellen Kurs der katholischen Kirche abweichen, auch nicht. Nachrichten sendet Radio Maria wenig und wenn, kommen sie von Radio Vatikan. Das Verbreiten des Evangeliums steht im Zentrum des Senders. Allerdings, Radio Maria Schweiz ist im Umbruch. So gibt es seit wenigen Monaten eine Morgenshow. Weniger und kürzere Wortbeiträge, Kurznachrichten und mehr Musik.
Man kann nicht den ganzen Tag nur über Gott sprechen,
sagt dann auch Moderatorin Laura Jakober. Und das Ziel ist klar, mehr Hörer. Bei Radio Maria ist eben doch nicht nur die Botschaft wichtig, sondern auch, dass sie bei möglichst vielen ankommt.
Ivan Santoro, 1 vor 1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über die erste Schweizerin, die mit einer internationalen Gruppe überwacht, ob die Europäische Menschenhandelskonvention eingehalten wird. Mehr zu Menschenhandel, auch in der Schweiz, nach den Schlagzeilen des Mittags mit Thomas Fuchs.
Nach dem EU-Austritt im Frühjahr 2019 soll Großbritannien bis maximal Ende 2020 alle Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion einhalten müssen. Diese Übergangsphase hat EU-Chef und der Händler Michel Barnier angekündigt. Der Energiekonzern Axpo hat im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn von 310 Millionen Franken gemacht, nach einem Milliardenverlust im Vorjahr. Geld verdient hat Axpo vor allem im Ausland. Und im St. gallischen Degersheim hat die Polizei einen Mann verhaftet, der illegal Waffen nach Österreich verkauft haben soll. Die Polizei fand bei ihm rund 280 Waffen, große Mengen Munition und 1,3 Millionen Franken Bargeld.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.